Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Am kommenden Sonntag ist, ich hatte es in den Abkündigungen bereits gesagt, wieder der erste Sonntag im Monat. Und dann wollen wir das heilige Abendmahl feiern, das Mahl des Herrn. Dieses Mahl des Herrn ist für Gläubige. Es ist für diejenigen, die an Christus glauben, die also glauben, dass Christus sie, ihr Leben, durch seinen Opfertod auf Golgatha versöhnt hat. Es ist für die, die da glauben, dass der Sohn Gottes mit seinem Blut am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat. Und das heißt nichts anderes, als dass das Abendmahl entscheidend ist, auch für die Beantwortung der Frage, welche Einstellung hast du zur Sünde? Nicht nur, welche Einstellung hast du zu Christus? Das Mahl des Herrn ist auch maßgeblich bei der Beantwortung der Frage, wie gehe ich mit meiner Sünde um? Wie denke ich über die Sünde? Welche Einstellung habe ich gegenüber der Sünde? Und heute Morgen wollen wir aus dem Wort Gottes einen Abschnitt hören, in dem es genau um diese Frage geht, um die Beantwortung dieser Frage. Welche Einstellung nehmen Christen zur Sünde ein? Und ich lese dazu aus dem 1. Johannesbrief, 1. Johannesbrief Kapitel 1, die Verse 8 bis Kapitel 2, Vers 2. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 bis Kapitel 2, Vers 2. Ersten Johannes Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, das Thema für die heutige Wortverkündigung lautet, ich sagte es bereits, unsere Haltung, unsere Einstellung zur Sünde. Wir wollen drei Punkte sehen. Erstens werden wir sehen, die Verneinung der Sünde. Und welche Konsequenzen hat das? Was bedeutet das? Zweitens, wir werden sehen, das Bekenntnis zur Sünde. Welche Konsequenzen hat das? Und drittens, die Vergebung der Sünde. Und welche Konsequenzen hat das? Verneinung, Bekenntnis, Vergebung der Sünde und jeweils fragen wir nach den Konsequenzen, nach den Folgen. Vor einigen Wochen, es ist inzwischen schon 3 Wochen her, als wir im Gottesdienst uns unter einige Verse aus dem 1. Johannesbrief stellten, da hörten wir, dass Johannes sich in diesem Brief mit Lehren, mit Auffassungen der Gnostiker auseinandersetzt. Und diese Gnostiker, sie vertraten unter anderem zum Beispiel die Ansicht, nun ja, auch wenn man ein Leben in der Sünde und in der Finsternis führt, auch wenn mein Leben um die Finsternis kreist, dass das eigentlich der Inhalt meines Lebens ist, trotzdem, so behaupteten sie frech, kann man Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus haben. Denn man hat ja so etwas wie ein inneres Licht. Und das reicht aus. Diese Aussage, wir lesen sie in Vers 6, Kapitel 1, Vers 6. Und der Apostel Johannes, wie auch die anderen Apostel, stellen dagegen eine Wahrheit heraus. Es ist die Botschaft, die er, die Johannes und auch die anderen Apostel von ihm, also von Christus, gehört haben. Nämlich die Botschaft, Gott ist Licht und es ist keine Finsternis in ihm. Johannes sagt, diese Botschaft hat Konsequenzen. Diese Botschaft, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm, die gibt Antwort auf die Lehre, auf die Auffassung, auf die Ideen der Gnostiker. Johannes sagt, entweder du gehörst auch in den Bereich des Lichtes, oder du gehörst in die Sphäre, in den Bereich der Finsternis. Und nur wenn du zu dem Bereich des Lichtes gehörst, wenn du, wie er es hier sagt, im Licht wandelst, Licht das Zentrum deines Lebens ist, dann hast du Gemeinschaft mit Gott. Und zwar ist diese Gemeinschaft nicht durch dich selbst möglich, durch irgendetwas in dir, sondern durch seinen Sohn Jesus Christus, dessen Blut reinigt uns von jeder Sünde. Vers 7. Wenn du dagegen in der Finsternis wandelst, in der Finsternis lebst, hast du keine Gemeinschaft mit Gott. Und dabei ist völlig gleichgültig, ob du dir das Gegenteil einredest, ob du es sogar behauptest gegenüber anderen Leuten, wenn du in der Finsternis wandelst, dann gehörst du nicht zum Reich Gottes, sondern zum Herrschaftsbereich Satans. Das heißt, die Konsequenz dafür im Blick auf die Gnostiker ist, die Gnostiker, was auch immer sie sich einbilden, sie haben keine Gemeinschaft mit diesem Gott. Sie glauben auch nicht in Wahrheit an Gott. Sie setzen ihr Vertrauen in Wahrheit, nicht auf Christus. Sie fliehen in ihrer Not keineswegs zu ihm. Sie glauben faktisch an sich selbst, eben an ihr inneres Licht. Und von daher meinten sie dann, waren sie sehr schnell dabei zu sagen, naja, Hauptsache ich habe dieses innere Licht, dann brauche ich mich doch um meinen Lebenswandel nicht mehr zu kümmern. Ich brauche mich nicht mehr darum zu kümmern, was nun eigentlich in meinem Leben bestimmend ist. Sie redeten sich ein, dass sie ein Licht in sich trügen. Und sie ließen es sich gerne immer wieder bestätigen, dass dieses Licht das Eigentliche, das Zentrale sei. Und Johannes' Antwort auf diese Behauptung der Gnostiker war deutlich. Wenn du in der Finsternis wandelst, wenn du dein Leben also in der Sünde führst, hast du keine Gemeinschaft mit dem Gott, der Licht ist und in dem keinerlei Finsternis ist. Das war die Antwort des Apostels Johannes auf die erste Behauptung der Gnostiker. Und heute in unserem Abschnitt, in den Versen 8 und 10, konfrontiert sich der Apostel mit zwei weiteren Behauptungen der Gnostiker. Und indem Johannes darauf eingeht, präzisiert er die Haltung eines Christen gegenüber der Sünde. Ich sagte, er präzisiert sie. Das heißt, Johannes bringt nun den allgemeinen Bereich der Finsternis der Sünde zu uns persönlich, zu unserem Herzen, eben in das Leben des Christen hinein. Und in Kapitel 1, Vers 8 geht der Apostel auf die Frage ein, wie unser menschliches Wesen, wenn wir so wollen, unsere menschliche Natur einzuschätzen, zu bewerten ist. Und da schreibt Johannes, wenn wir nun behaupten, wir haben keine Sünde, bedachten wir darauf, Johannes sagt hier nicht, wir haben keine Sünden, Plural, Mehrzahl, sondern er spricht hier von Sünde, Einzahl. Es geht hier um unsere Natur, um unser Wesen. Wie schätzt du dich da ein? Noch einmal, die Gnostiker, sie behaupteten, naja, wir haben so ein inneres, geistliches Licht. Im Grunde ist das sogar etwas Göttliches in uns. Und der Körper, der Leib, naja, der ist sowieso indifferent. Und wenn wir mit unserem Körper etwas Böses machen, das ist nicht so schlimm, die Leiber zählen ja vor Gott, nicht nur unser Geist, das ist wichtig. Und der Geist, das innere Licht, das ist das Eigentliche. Und so dann die Gedankenführung. Man habe dann eigentlich keine Sünde mehr in sich. Es gibt nicht so etwas, so sagten sie, wie eine sündige Natur des Menschen. Denn in einem selbst ist ja etwas Heiliges, etwas Göttliches. Und genau dieser Auffassung begegnet Johannes, wenn ihr behauptet, dass ihr keine Sünde habt, wenn ihr sagt, ihr habt keine sündige Natur mehr, dann betrügt ihr euch selbst und dann ist keinerlei Wahrheit in euch. Denn sein Wort sagt, Gott allein ist Licht. Und wir wandeln nur dann im Licht, wenn wir vor seinem Angesicht wandeln, wenn wir auf ihn ausgerichtet sind. Und auch Christen haben, nicht hatten, haben eine sündige Natur. Wir können es noch anders sagen. Sie sind zu allem Bösen fähig. Es gibt keine Sünde, die nicht auch ein Christ im Prinzip begehen kann. Und aus diesem Grund brauchen wir nicht nur am Anfang bei unserer Bekehrung einen Heiland, sondern unser Leben lang. Denn wenn wir irgendwann einmal eine Stufe erreicht hätten, in der wir keinen Retter, keinen Heiland mehr brauchten, nun, dann können wir dann auf Christus verzichten. Johannes sagt, wenn wir behaupten, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann ist sein Wort nicht in uns. Dann ist keine Wahrheit da. Und auf diese Weise weist der Apostel die Ideen der Gnostiker zurück. Aber das Wort Gottes weist mit dieser Aussage nicht nur die Ideen der Gnostiker zurück. Dann könnten wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, naja, das ist schon lange her. Sondern es weist damit auch Ideen aus der Neuzeit zurück. Ihr Lieben, es gibt heute eine Menge von Leuten, die behaupten, sie hätten keine sündige Natur, kein sündiges Wesen. Ach, im Grunde sei man doch gut. Blicken wir zunächst einmal außerhalb der christlichen Gemeinde uns um. Dann werden wir merken, dass die Gedanken dann auch in die Gemeinde eingebrochen sind. Wenn wir in die Geistesgeschichte der letzten Jahrhunderte hineinblicken, dann stellen wir sehr schnell fest, dass dieses Der Mensch ist im Grunde im Kern gut. Die Denkweise eines großen Teils der Menschheit ist. Es ist zwar unter uns Menschen nicht alles so, wie es sein sollte, oh ja, aber trotzdem, so denkt man, das Böse in dieser Welt, das ist ein Defekt. Es ist zumindest im Prinzip behebbar, ein Mangel. Die Sünde, naja, das ist ein soziologisches Phänomen. Die Umstände, die sind nicht so. Wenn die Umstände anders wären, ach, dann könnte man auch prima leben. Aber eigentlich haben wir Menschen doch einen guten Kern. Sünde, das ist ein Erziehungsproblem. Menschen versagen. Aber das liegt daran, weil man nicht die richtige Pädagogik, die richtige Formung erhalten habe. Der Mensch, er müsse nur richtig erzogen werden, um dann vergeistigt und edler zu werden. Oder er braucht nur das richtige Lebenshilfebuch zu lesen. Und der Büchermarkt ist im Augenblick ja voll davon. Denken wir hier etwa an die Schrift von Gotthold Ephraim Lessing aus dem 18. Jahrhundert zur Erziehung des Menschengeschlechts. Wenn Sie mal Zeit haben, lesen Sie das mal. Da wird ein ganzes Programm deutlich. Das Programm, wie die Menschheit edler, geistiger wird durch Erziehung und durch Bildung. Denn der Mensch an sich ist er ja gut. Er weiß es nur noch nicht so richtig, wie man leben muss. Und diese Auffassung, dass der Mensch an sich gut ist, man nennt sie, sie ist aufgekommen in dem Humanismus in der Neuzeit, als Geistesströmung, nennt man Humanismus. Aber gut, nun können wir als Christen sagen, naja, mit so jemandem wie Lessing, er war auch noch Freimaurer, mit so jemandem haben wir doch nichts zu tun. Und wir könnten uns zurücklehnen und behaupten, das betrifft uns nicht. Aber Vorsicht! Tatsächlich ist auch dieses Gedankengut, wenn auch abgemildert, wenn auch abgeschwächt, in die Gemeinde eingebrochen. Es hat dann lediglich einen anderen, einen frommen Anstrich bekommen. Aber im Kern der Sache ist hier kein Unterschied. Man spricht natürlich nicht davon, dass wir edler werden. Nein, nein, diese Terminologie, diese Ausdrucksweise verwenden wir nicht. Aber man spricht davon, wir müssen heiliger werden. Oder vorsichtiger ausgedrückt, wir müssen in der Heiligung wachsen. Nun, wenn wir diese Aussage hören, lasst uns genau nachfragen, was meinst du damit, wenn du so sprichst? Wenn du damit meinst, dass du im Laufe deines Christenlebens immer mehr Christus erkennst, dass Christus dir immer mehr vor Augen stehen soll, dass du sein Heilswerk außerhalb von dir, in Christus, immer mehr schätzen lernst, dann ist das rechtlich. Da gibt es ein Wachstum. Ein Wachstum in der Erkenntnis, ein Wachstum in der Gnade, ein Wachstum in der Heiligung. Wenn du aber mit dieser Aussage meinst, dass sich in dir im Lauf deines geistlichen Lebens oder christlichen Lebens substanziell etwas verbessert, Heiligkeit also gleichsam in dir wächst, dann liegst du schief. John Wesley, ein Prediger aus dem 18. Jahrhundert, vertrat folgende Ansicht. Er selbst habe zwar noch nicht den Stand der Sündlosigkeit erreicht, aber im Prinzip ist das als Endergebnis möglich. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam eine Lehre in der Gemeinde auf. Und das Ergebnis dieser Lehre war, dass man sprach von dem angeblich reinen Herzen, das man erreichen könne. In einer unserer Bekenntnisschriften in der Berliner Erklärung setzt man sich mit dieser Auffassung auseinander. Die Auffassung war, nun wenn man dies erreicht habe, so etwas wie ein reines Herz, dann sei die sündige Natur ausgetilgt, ausgelöscht durch einen Stand der völligen Heiligung. Und diese Gedanken, sie geistern bis heute rum. Vielleicht heute noch flacher. Ich denke etwa an Robert Schuller, Pastor einer riesengroßen Kirche in Kalifornien. Er hat sehr viele Zuhörer und seine Botschaft ist in Wahrheit, im Grunde bist du okay. Wir dürfen nur nicht zu viel über die Sünde reden. Positiv muss man denken. Ihr Lieben, im Licht dieses Wortes, hier aus Kapitel 1, Vers 8 des ersten Johannesbriefes, sind alle diese Auffassungen, Humanismus, der Mensch ist an sich gut, er muss nur ein bisschen edler werden, oder die Lehre eines inneren Wachstums in der Heiligung, durch das die Sünde sukzessiv ausgemerzt wird und am Ende steht dann ein reines Herz. Es ist nichts anderes als gnostizierendes Gedankengut. Und vom Boden dieses Verses aus gehören sie zur Irrlehre der Gnosis. Das Kennzeichen eines Menschen, das Kennzeichen eines Christen, der zum Tisch des Herrn tritt, ist, dass er eines weiß und dass er davon zutiefst überzeugt ist, dass nichts, wirklich nichts Gutes in ihm ist. Er ist davon überzeugt, dass er eine sündige Natur hat, dass sein Wesen durch und durch vergiftet war, ist und solange er in diesem Leib ist, bleibt. Er hat Sünde. Und unmissverständlich klar lehrt hier Johannes die Aussage, die Behauptung, man habe keine Sünde, die ist nichts anderes als Selbstbetrug. Du machst dir etwas selbst vor, du lügst dir deine Frömmigkeit in deine eigene Tasche. Und nicht genug damit, dass das Wort Gottes einem solchen Sager, einem solchen Behaupter, einem solchen Redner Selbstbetrug bescheinigt. Johannes geht noch weiter und zeigt auf, wenn du das behauptest, dass du keine Sünde hast, dann heißt das nichts anderes als, was auch immer sonst in dir ist und was du dir sonst vielleicht einbildest, in dir zu sein. Wahrheit ist nicht in dir. Du bist ein Heuchler, ein frommer Heuchler. Übrigens, ich will das hier nur andeuten. Diese Einstellung zu dem inneren, göttlichen, geistlichen Licht in uns, dass da irgendetwas ist, was nicht Finsternis ist. Diese Einstellung hat auch Konsequenzen für die Frage der sogenannten Geistesleitung, wie sie im Zeitalter der Romantik aufgekommen ist, also Anfang des 19. Jahrhunderts. Da achtet man dann auf innere Stimmen, Eingebungen, Einflüsterungen, Erleuchtungen und lässt sich dadurch bestimmen. Ich will hier nicht auf das Thema der Geistesleitung eingehen, aber so viel will ich in diesem Zusammenhang doch dazu sagen. Wenn wir überzeugt sind, dass in uns, auch in uns Christen, nach wie vor Sünde ist, wir Sünde haben, unser Wesen, unsere Natur durch und durch von Sünde vergiftet ist, dann werden wir ganz automatisch gegenüber unseren inneren Stimmen oder Intuitionen oder Erleuchtungen sehr, sehr vorsichtig sein. Mir ist innerlich klar geworden, was meinst du damit? Bildest du dir ein, irgendwie einen inneren Kompass zu haben, so einen inneren heißen Draht zum Himmel, eine Art esoterisch-mediale Verbindung? Das Wort Gottes lehrt eindeutig, solange wir auf dieser Erde leben, haben wir eine sündige Natur. Die Formulierung, wenn wir sagen, sie begegnete in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, sie begegnet in Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, und diese Formulierung, sie begegnet dann noch einmal in Vers 10. Wenn wir sagen, wir hätten nicht gesündigt, wir sind rein, wir sind Leute des Lichts, dann machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das heißt, hier in Kapitel 1, Vers 10 setzt sich der Apostel Johannes ein weiteres Mal mit einer Behauptung der Gnostiker auseinander. Wenn man diese Aussage hier in Vers 10 nur einmal oberflächlich liest, und dann könnte man sagen, eigentlich ist hier doch dasselbe gesagt wie in Vers 8. Es geht eigentlich um dasselbe. Was ist der Unterschied zwischen Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, und Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben? Ich will diese Frage folgendermaßen beantworten. Es gibt Leute, die würden durchaus sagen und akzeptieren, dass Christen Sünde haben. Sie würden durchaus bekennen, naja, vollkommen sind wir nicht und wir werden es auch bis zum Lebensende wahrlich nicht sein. Und sie bekennen, nein, meine sündige Natur, die behalte ich. Die kann ich, solange ich in diesem Fleisch, in diesem Leib lebe, nie hinter mir lassen. Ich war, ich bin und ich bleibe in mir selbst total verderbt. Römer 7. Ich, elender Mensch. Aber wenn du dann bei diesen Leuten einmal versuchst, eine konkrete Sünde anzusprechen, dann reagieren sie vielfach gereizt. Dann gehen sie hoch. Wenn man sie einmal mit ihrer konkreten Lebensführung konfrontiert, dann geben sie schnell zu verstehen, ich doch nicht. Also, wirklich. Es gibt schlimme Leute. Schau mal in den Gefängnissen, in den Haftanstalten. Schau mal in meiner Nachbarschaft, wie viele Ehen da kaputt gegangen sind. Aber ich doch nicht. Dann rebelliert man gegenüber der Aussage, dass man sündigt, dass man gesündigt hat. Da kam jemand nach einer Predigt einmal zum Pastor. In so einem abgeschiedenen Raum, so eine Art Sakristei. Und er erklärte dort mit Tränen, vielleicht mit etwas zu viel Pathos, ich habe gegen alle 10 Gebote verstoßen, ich bin ein schlechter Mensch. Der Pastor reagierte darauf folgendermaßen, oh, dann müssen wir das ja am kommenden Sonntag von der Kanzel verkündigen. Das wollte er nun wieder auf gar keinen Fall. Denn was konnten die Leute sonst von mir denken? So sind wir. In all unserer Bürgerlichkeit. Mit all unserer frommen Fassade. Vielleicht sagen wir es nicht. Aber vielleicht leben wir so. Es ist die Aufgabe in der Gemeinde von einem Ältesten, wir hörten es vorhin. Es ist auch die Aufgabe von einem jeden unter uns, dass wir einander ermuntern und gegebenenfalls ermahnen. Aber heute scheut man sich, das zu tun. Man vermeidet das. Man will dem anderen ja nicht zu nahe treten. Er sie es, könnte es übel nehmen. Denn sobald es konkret wird, dann vertritt man vehement, dass man nicht gesündigt habe. Dass ich so schlecht nun auch wieder nicht bin. Der Apostel Johannes zeigt hier auf, wer tatsächlich davon überzeugt ist, dass er eine sündige Natur hat, der wird auch zugeben, dass er sündigt. in Gedanken, in Worten und in unserem Tun haben wir, habe ich, hast du gegen die Gebote Gottes verstoßen. Haben wir das verstanden? Was hier in Vers 10 steht, das ist nicht nur gegen die Gnostiker von damals gerichtet. Lange ist's her. Diese Worte, sie richten sich auch gegen und an uns. Da kann man sagen, ja, wir haben Sünde. Aber wenn es dann darum geht, zu seinen Kindern, zu seiner Frau, zu seinem am Arbeitsplatz Untergebenen hinzugehen und um Entschuldigung zu bitten, dann kneift man. Was würden die sonst von mir denken? Man verliert ja seine sittliche Würde, seine Autorität als Eltern oder sonst was. Ich war noch nicht lange im Dienst. Ich hatte irgendwo einen Dienst und da sagte mir einmal eine damals wesentlich ältere Frau als ich war. Sie waren schon jahrelang verheiratet. Mein Mann hat sich bei mir noch niemals entschuldigt. Wie schwer fällt es uns allen zuzugeben, dass ich ganz konkret gesündigt habe. Da spricht man von Versehen, von Missverständnissen. Da spricht man davon, dass etwas dumm gelaufen sei. Man weist auch auf Schwächen hin, auf Krankheiten, auf seine Hormone, auf seine Gene, auf die Umstände. Man habe einen arbeitsreichen Tag gehabt. Ach, unsere Sprache, sie verrät unsere Einstellung, wie wir vielfach mit dem Sündigen umgehen, mit unserer Sünde umgehen. Da lebt jemand in einer ehebrecherischen Beziehung, aber das nennt man nicht mehr Hurerei oder Ehebruch, sondern Affäre oder Seitensprung oder Fremdgehen. Da lässt man am Arbeitsplatz Dinge mitgehen. Nicht so viel, aber so ein bisschen. Und dann rechtfertigt man das vor sich selbst. Dem Chef, dem Betrieb schadet es ja sowieso nichts und überhaupt, ich habe schon so viele Überstunden gemacht, da muss das drin liegen. Die Bibel nennt das Stehlen. Es ist Sünde. Wir machen es alle. Unsere Sünden kleinreden. Christ zu sein. Zu Christus zu gehören. Am kommenden Sonntag wieder vor den Tisch des Herrn zu treten. Das bedeutet anzuerkennen und zu bekennen. Ich bin ein völlig verderbter Sünder. Und ich kann ausschließlich nur wegen des Blutes Christi vor Gott stehen und zum Tisch des Herrn gehen. Sünde kleinreden, in Gedanken uns klein machen, jedenfalls vor uns selbst, uns entschuldigen. Wir machen damit, so sagt Johannes, Gott zum Lügner, der seinen Sohn wegen dieser Sünden, wegen unserer Sünden, wegen deiner und meiner Sünden, seinen Sohn dahingab. Und was dann auch immer in dir ist, wenn du so redest, Johannes sagt, zwei Dinge, die sind ganz sicher nicht in dir. Sein Wort ist nicht in dir und du betrügst dich selbst. Dann lügst du. Wenn wir verneinen, dass wir sündigen, dann leben wir in einer Lüge. Es ist, wie wenn du in einen Ozean hineinblickst und sagst, ist doch gar kein Wasser drin. Jemand, der nicht anerkennt, dass er gesündigt hat, der widersteht dem Heiligen Geist. Er macht Gott zu einem Lügner, weil er faktisch sagt, dass das Blut Christi unnütz, sinnlos vergossen worden ist. Was ist dann aber die richtige, die gottgemäße Einstellung gegenüber der Sünde? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Nun, da schreibt Johannes in dem Vers, der zwischen dem Vers 8 und dem Vers 10 dazwischen liegt, nämlich in dem Vers 9. Hier lesen wir von dem Bekennen der Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir hören dieses Wort jeden Sonntag. Bekennen, das heißt Gott Recht geben. Eigentlich meint es dasselbe sagen, nämlich dasselbe wie Gott. So über die Sünde zu denken, so über die Sünde zu sprechen, wie Gott über die Sünde denkt und spricht. Über Gottes Gebote so zu denken, wie Gott über seine Gebote denkt. Und Sünden bekennen, das heißt dann nichts anderes, als dass ich alle meine Entschuldigungen vergesse, alle meine Entschuldigungen fallen lasse. Und es heißt, die Wahrheit Gottes über mein Leben anzuerkennen und jede Hoffnung im Blick auf mich selbst fahren zu lassen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir nur ein einziges Mal uns, unsere Natur, unser Leben im Licht des Gottes sehen würden, der Licht ist und in dem keinerlei Finsternis ist, dann werden alle gnostizierenden Ideen, die in meinen Gedanken, in meinem Herzen aufsteigen könnten, dann werde ich meine sogenannte Religiosität, meine Geistlichkeit nur noch mit Abscheu erfahren. Wie sagte Hiob einmal, der doch so lange seine Gerechtigkeit festhielt am Ende seines Lebens: Ich verabscheue mich in Staub und Asche. Wenn wir wirklich erkennen würden, ich bin im Licht Gottes völlig verderbt, voller Ungerechtigkeit. Was in mir ist, das ist alles andere, eben nur kein Licht. In mir ist Finsternis. Das sind die Abgründe der Hölle. Wenn man das erkannt hat, dann kannst du entweder verzweifeln über dich selbst, oder es wird dir geschenkt, durch den Geist Gottes zu Christus zu fliehen und eines auszurufen: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Meine Sünden bekennen, das heißt dann, angesichts des heiligen Gesetzes Gottes, so um die eigene Schuld und die eigene Verderbtheit zu wissen, dass ich aufhöre, an denjenigen zu denken, der neben mir in der Gemeinde sitzt oder vor mir. Geschweige denn, dass mir der Gedanke kommt, naja, der sollte es einmal hören. Vielmehr werde ich dann dem Urteil Gottes über mich selbst zustimmen. In meiner ganzen Nacktheit, in meiner ganzen Erbärmlichkeit mich erkennen vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ja, ich stimme Gott endlich zu, vorbehaltlos. Ich elender Mensch, ich habe das Verdammungsurteil Gottes verdient. Ich erkenne, ich sehe das, ich verstehe das vielleicht, dass Sünde Beziehungen kaputt macht. Dass Sünde auch mein eigenes Leben kaputt macht, natürlich. Ist ja unübersehbar, wir brauchen uns nur umzublicken. Aber ich erkenne dann vor allem, dass Sünde Rebellion gegen Gott ist. Dass es ein Faustschlag in das Angesicht Gottes ist. Dass es den Schöpfer, dass es den Erhalter dieses Universums beleidigt. Meinen Schöpfer, meinen Erhalter. Er, der für mich tagtäglich sorgt und ohne dessen Wille nicht ein Haar von meinem Haupt fällt. Dann erkenne ich nicht nur, dass durch die Sünde mein Lebensglück behindert wird, sondern dann sehe ich meinen Hass gegenüber Gott. Aber ihr Lieben, dann kommt noch etwas hinzu. Nämlich die Sünde bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann meint das nicht nur, dass ich bekenne, wie schlecht ich in den Augen, im Licht Gottes bin. Sondern Bekenntnis der Sünde, das meint auch, ich bekenne, dass ich nach Gemeinschaft mit Gott verlange. Dann fange ich an, nach Gott zu suchen. Dann wird mir nichts wichtiger als dieser Gott. Ich will zurück zu diesem Gott. Wenn das Wissen um deine Sünden dir dann zu einer solchen Last wird, wenn der Geist Gottes dich dahin bringt, dass du deine Sünden nicht mehr verschweigst, wegredest, entschuldigst, relativierst, sondern bekennst, ehrlich, aufrichtig, ohne Wenn und Aber, und wenn dein größtes Verlangen ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben, um Christi willen, wegen Christus, dann haben wir die Verheißung. Gott wird uns unsere Sünden vergeben und er wird uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Eben wegen des vergossenen Blutes Christi auf Golgatha. Denn, wie heißt es hier weiter? Lesen wir mal genau Vers 9. Denn Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden, die Ungerechtigkeit vergibt. Haben wir hier genau gelesen, was hier steht? Es heißt nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er so charmant, dann ist Gott so großzügig, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Nein, Johannes weist hier auf die Treue Gottes und auf seine Gerechtigkeit. Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Was meint das? Gott ist treu in seinen Verheißungen. Er steht zu dem, was er in seinem Wort gesagt hat. Denn der Gott, der Licht ist, er hat gesagt, dass er sich daran freut. Sünder. Menschen, die in der Finsternis leben und in denen nichts anderes als Finsternis ist, solche Menschen zu retten und in das Licht Gottes zu bringen. Menschen wie du und ich, ihnen das Heil zu schenken, die in der geistlichen Umnachtung existieren und sie reinzuwaschen. Durch das Blut Christi. Gott ist treu seinen Verheißungen, seinen Zusagen, dass er uns unsere Sünden vergibt. Und das Zweite, was Johannes hier schreibt, Gott ist gerecht, um uns zu vergeben. Das wird am kommenden Sonntag erneut beim Heiligen Abendmahl zum Ausdruck kommen. Warum? Warum gerecht? Nun einzig und allein deswegen, weil die Strafe getragen ist. Deswegen kann uns Gott unsere Sünden vergeben. Und den Sünder rechtfertigen, ohne dass das seiner Gerechtigkeit in irgendeiner Weise einen Abbruch tut. Gott bleibt gerecht, wenn er Sünde vergibt. Denn noch einmal, die Strafe, sie ist getragen. Und für die Strafe wird nicht zweimal gebüßt. Es ist geschehen. Das ist das wunderbare Werk, das am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Dort hat Christus bezahlt für jeden Glaubenden. Und das ist die befreiende Botschaft vom Kreuz. Alles, alles, was ich schulde, hat das Lamm Gottes bezahlt. Das ist das Evangelium. Und wenn wir das erfasst haben, dann ist überhaupt nicht mehr die Frage, was ich über mir selbst, über mich selbst denke. Was ich über meine Natur mir einrede. Was ich von mir selbst denke, in welchem Spiegel ich mich gerade erblicke, um möglichst so anderen oder mir selbst auch zu erscheinen, wie ich das gerne will. Sondern dann ist die Frage einzig und allein nur noch die, was glaube ich über Gottes Natur? Was glaube ich über seine Natur? Was glaube ich über seine Treue, seine Verheißungen und seine Gerechtigkeit? Kurzum, was glaube ich über das Heilswerk Gottes auf Golgatha, das der Vater in und durch seinen Sohn dort vollbracht hat. Diese Erkenntnis, sie macht uns dann wahrlich nicht hochmütig. Wir dünken uns dann wahrlich nicht besser als andere, sondern sie bereitet uns Freude, völlige Freude. Meine Kindlein, meine Kinder, dieses schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. So geht es dann weiter in 1. Johannes 2, Vers 1. Johannes, der bis jetzt auf die Einstellungen, auf die Vorstellungen, auf die Ideen der Gnostiker eingegangen ist, sich mit ihnen auseinandergesetzt hat, sich mit ihnen konfrontiert hat, er wendet sich nun ausdrücklich an seine Gemeinde, an seine Kindlein. Das ist seine herzliche Einstellung, die hier zum Ausdruck kommt, zu den Gemeinden, zu den Christen. Und er verkündet ihnen eines: Bringe deine Sünden zu Gott. Du, wir haben einen Fürsprecher in Ewigkeit, nämlich den Herrn Jesus Christus. Er ist unser Advokat bei dem Vater, wenn der Satan, der Verkläger der Brüder, auftritt. Wenn man heute einen Gerichtsprozess zu führen hat, dann nimmt man sich einen Rechtsanwalt. Und hier ist genau dieses gemeint, so ein Sachwalter, ein Rechtsanwalt. Jemand, der für mich eintritt, mein bester Freund. Jemand, den, wenn ich große Probleme habe, ich herbeirufen kann. Paraklet steht hier im Griechischen. Jemand, den man herbeirufen kann. Und zu dem ich immer kommen kann. Und Johannes schreibt hier der Gemeinde: Ja, du Gotteskind, du kämpfst gegen die Sünde. Dieses alles schreibe ich, damit ihr nicht sündigt. Und dann fällst du auch wieder in Sünde. Wenn du sie aber bekennst und zu deinem größten Freund, dem Herrn Jesus Christus, dem Gerechten, Zuflucht nimmst, dann nimmt er dir deine Sünde weg durch seinen Tod am Kreuz. Er hat die Genugtuung für deine Sünde am Kreuz geleistet, sodass du deswegen aus der Gerichtsverhandlung erhobenen Hauptes gehen kannst. Darum lasst uns jubeln für dieses Wort, was hier steht. Haben wir es richtig gelesen? In Kapitel 2 am Anfang. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater. Wir haben einen, der für uns eintritt. Wir haben einen, der den Verkläger, den Teufel zum Schweigen bringt. Hier steht nicht, wir hoffen, dass wir eines Tages einmal haben werden. Sondern hier ist die Gegenwart. Hier haben wir ihn. Einen allmächtigen Advokaten. Und dieser Rechtsanwalt, das ist das Wunderbare. Er tritt nicht nur im Gericht für uns ein, sondern er bezahlt auch, oder richtiger, er hat schon bezahlt, die Gerichtskosten, die Strafe. Denn er legt sich selbst an meiner auf das Schafott. Sühnung steht hier auch. Sühnung, das meint so viel wie versöhnendes Opfer durch sein vergossenes Blut am Kreuz. Er ist unsere Sühnung. Eben, als er ausrief, es ist vollbracht, da war das Sühnewerk fertig. Wenn ich meine Sünden bekenne, dann bringe ich sie zu dem Rechtsanwalt, oder richtiger gesagt, dann werfe ich sie auf diesen Rechtsanwalt und bekenne meine Hoffnung, mein Vertrauen, das setze ich auf niemand anderen als auf ihn und auf sein Werk. Da gibt es Menschen, da gibt es Christen, deren Leben geht als Christen immer rauf und runter. Warum? Weil sie auf ihre Gefühle, ihre Erfahrungen, ihre Stimmungen und nicht auf Christus blicken. Weil sie nicht auf den blicken, der ihr Fürsprecher, ihr Rechtsanwalt und ihre Sühnung ist. Gefühle, Erfahrungen, sie sind nicht unwichtig, aber sie sind niemals die Grundlage für deine Errettung. Sie sind niemals die Grundlage für dein Heil. Das ist er. Er, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, mehr noch. Der Apostel Johannes fügt am Schluss hinzu: dieses Versöhnungswerk, es ist so gewaltig, dass es nicht nur für meine Sünden ausreicht und für deine, sondern es ist ausreichend für die Sünden der ganzen Welt, des gesamten Kosmos. Es reicht nicht nur für die Sünden der Juden, sondern auch für die der Heidenwelt. Der Tag wird einmal kommen, da werden einmal Menschen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen dem Sohn Gottes für sein Heil danken. Zu Recht spricht John Murray in diesem Zusammenhang von einem ethnischen Universalismus, von einem Universalismus, der alle Völker umfasst. Das Heilswerk, es reicht für uns alle aus. Wirksam wird es für die, die glauben und ihre Sünden bekennen. Am kommenden Sonntag werden viele von uns wieder zum Tisch des Herrn gehen. Es ist gut, sich vorher, also jetzt in den nächsten Tagen bis zum nächsten Sonntag, einmal die Frage zu stellen: Warum kann ich da überhaupt hingehen? Wer bin ich eigentlich in mir selbst? Und dann wirst du, wenn du dich im Licht Gottes siehst, die Frage beantworten und sagen: Ja, ich bin ein Sünder. Ich habe Sünde, eine sündige Natur, und ich habe gesündigt. Aber da ist der, der mein Sachwalter ist, der mein Fürsprecher ist, der mein Rechtsanwalt ist, der mein bester Freund ist. Dann kannst du sagen, dann kannst du ausrufen: Satan, du schaust jetzt auf den Falschen. Denn ich repräsentiere mich nicht mehr selbst. Schau hin zu Christus. Er ist dein Ansprechpartner. Er ist mein Fürsprecher, mein Rechtsanwalt, mein Advokat, mehr noch meine Sühnung. Sein Blut deckt mich, sodass ich mich mit all meinem Dreck der Schuld und Sünde zu diesem Heiland flüchten darf, Zuflucht bei ihm nehmen darf. Und wenn mein Gewissen, wenn mein Herz mich dann verdammt, dann nehme ich mein Gewissen und mein Herz und werfe es vor Christus und rufe aus: Da ist jemand, der bezahlt hat. Da ist jemand, der gesühnt hat. Und das, was er getan hat, das bleibt. Das ist unerschütterlich. Amen.